Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Was, wenn die Politik nicht genügend Geld für ein inklusives Theater ausgibt? Wie ist die Stimmung auf dem ukrainischen Filmfestival in Berlin? Und ist Guillermo del Torres Frankenstein-Verfilmung zu empfehlen? Themen dieser Stunde. Es ist das Inklusionstheater in Deutschland, das Rambazamba in Berlin. 1990 in Eigeninitiative gegründet, ist das private Theater eine wichtige Institution geworden. Nicht nur für das Ensemble mit Handicap, sondern auch für große Bühnen, die seit Jahren mit dem Rambazamba zusammenarbeiten. Wenige Tage vor Beginn eines inklusiven Festivals im Rambazamba unterstützen viele prominente Theatermenschen einen Hilferuf des Rambazamba Intendanten. Der schreibt, bliebe es bei den vom Land Berlin geplanten Einsparungen, ginge alles für Fixkosten drauf und neue Produktionen ab nächstem Jahr wären nicht mehr möglich. Mord im Regionalexpress hat Milan Peschel für das Rambazamba inszeniert. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend.
Was ist für Sie das Schönste an der Arbeit mit den Schauspielerinnen und Schauspielern vom Rambazamba?
Ach, ich muss da zwei von mir hochgeschätzte Kollegen zitieren. Nämlich einmal René Polisch, der gesagt hat, können diese Körper lügen? Und das andere ist Frank Hastorf, der gesagt hat, das ist das einzige Theater, was sich niemals die Sinnfrage stellt. Und damit meine ich einfach, dass das wirklich ein Geschenk ist, mit denen zu arbeiten, weil die einfach nur spielen wollen. Die wollen auf der Bühne stehen und spielen, die fassen die Texte ganz anders an, als wir, ich sag mal in Anführungszeichen, normalen Schauspieler. Das ist einfach ein großes Glück, mit denen überhaupt Zeit zu verbringen. Ja, weil da auch ganz viel Liebe im Spiel ist. Ich bin noch nie während einer Arbeit so viel umarmt und gedrückt worden, wie von manchen Spielern am Theater Rambazamba. Und diesen Geist, davon spürt man auch was, ist diese Theater gegründet worden, ja letztendlich von Gisela Höhne, von der Mutter vom jetzigen Intendanten, für ihren Sohn Moritz, der spielen wollte, aber der natürlich in dem Theatersystem, in dem wir uns bewegen und was wir in Deutschland haben und was doch wirklich toll ist, aber der eben da nie hätte Schauspieler werden können, weil Moritz ist ganz schwerfällt zu sprechen. Aber er hat eben andere Qualitäten und ich liebe Moritz auch sehr und letztendlich hat sie das eigentlich für ihn gegründet.
Vor über 30 Jahren waren die Zeiten auch noch anders, was Menschen mit Behinderung anbelangt. Und
Absolut, wenn
René Polisch und Frank Kastorf diese Bühne so sehr loben, dann weiß man, wie wichtig sie auch ist. Was haben Sie denn im Rambazamba für sich persönlich auch als Schauspieler gelernt?
Eigentlich ist mir etwas bestätigt worden, was ich auch schon instinktiv wusste oder selber auch propagiere, dass man sich einer Figur oder einem Text überhaupt nicht psychologisch nähern muss. Das machen die Spieler dort überhaupt nicht. Die Texte, die bleiben ganz oft fremd, aber erstaunlicherweise hört man sie dadurch oft viel besser. Sie werden viel klarer, weil der Spieler da nie eine Verbindung herstellen muss, die durch den Körper geht. Also wie heißt es im Schnittchenkauf so schön, wenn der Schauspieler sich selber für seine Texte entscheidet, dann muss er nicht so tun, als kämen sie aus ihm. Und so ist es da auch. Und die entscheiden sich eben fürs Spielen. Wenn sie bestimmte Sachen nicht machen wollen oder können, dann tun sie das auch nicht. Da kann noch so ein Regiedespot da unten sitzen. Das geht dann einfach nicht. Das machen sie denn nicht. Autonome SpielerInnen. Also ganz toll.
Die Berliner Kulturpolitik wisse um die Wichtigkeit, sagt Jakob Höhne, der Intendant, aber er trete auf der Stelle. Es würde sich nichts bewegen. Fürchten Sie jetzt nicht nur um sich und Ihre neue Inszenierung, sondern um das Haus?
Ja, ich würde anzweifeln, was Jakob gesagt hat, weil wenn sie um die Wichtigkeit wüssten, dann würden sie doch vernünftig finanzieren. Das ist, glaube ich, der Berliner Politik sozusagen nicht.
Also, vielleicht ist er einfach diplomatisch.
Ja, vielleicht auch das kann sein. Ach, ich habe mir gemerkt, dass Furcht und Angst, dass das nie gute Berater sind. Deswegen will ich nicht sagen, ich fürchte mich. Ich möchte eher sagen, ich fordere, dass man dieses Haus nicht sterben lässt. Ja? Weil immer wenn was stirbt, ist es weg. Seit ein Mensch oder seit eine Kultureinrichtung, seit eine Errungenschaft. Wir sehen es ja bei so vielen, was jetzt gerade an sozialen Dingen auch so zurückgefahren wird in diesem Land oder überhaupt auf der ganzen Welt eigentlich, weil sich der Kapitalismus ja immer mehr durchsetzt oder der Neoliberalismus vielmehr. Aber trotzdem, ich will mich einfach nicht fürchten, ich will keine Angst haben. Um meine Inszenierung fürchte ich nicht, also da bin ich relativ sicher, dass da gibt es ja eine Förderung auch vom Hauptstadtkulturfonds und die ist bestätigt und sicher. Also, Ich glaube, es geht doch mehr um die Planung so ab 26, 27, ne?
Genau. Für mich zeigt aber die Situation, Förderung nach Gießkannenprinzip kann Politik auch unglaubwürdig machen, weil es steht, glaube ich, außer Frage, dass dieses Inklusionstheater auch neu produzieren muss und nicht nur damit beschäftigt ist, Altes aufzuwärmen und die Fixkosten bewältigen zu können.
Ja, wir müssen auch mal aufhören, in so Kategorien zu denken, ne? Wie so Inklusionstheater und migrantisches Theater, im Gorki-Theater oder so. Also das ist ein ganz normales und eins der geilsten Theater, wie ich finde, in Berlin. Eins der interessantesten, vor allem auch eins der hoffnungsvollsten, ne? Also neulich habe ich da eben diese Rocky Horror Drag Show gesehen und das war das Hoffnungsvollste, was ich ja seit langem gesehen habe, weil da einfach Menschen auf der Bühne und auch die Zuschauer, weil die einfach 2 Stunden lang eine ganz tolle Zeit miteinander hatten. Und es war auch ganz berührend. Ich musste so ganz viel so, ja, mir so Tränen verdrücken und war gleichzeitig ganz, also ich wollte sagen, ich musste ganz viel weinen auch. Und also mich macht es so, so glücklich da, die Leute auf der Bühne zu sehen, Leute, die teilweise gar nicht sprechen können, ne? Und trotzdem haben sie diesen Raum dort, sich auszudrücken. Deswegen meine ich, da ist so viel Liebe, im Raum. Und das ist ja das, was wir in diesen Zeiten am allermeisten gebrauchen können. Also Liebe, Freundlichkeit, Großzügigkeit zueinander, miteinander. Und ja, also im Moment wird ja so viel Geld in die Produktion von Waffen oder von Stadtautobahnen gesteckt und so. Und ja, ich meine, da fragt man sich doch, was will man denn mit diesen Waffen eigentlich verteidigen, wenn man das hier alles zusammenstreicht? Wenn man nicht mehr bereit ist, für die Kultur eben Geld auszugeben.
Ein großer Gedanke von Milan Peschel,
Nee, der ist
das.
nicht von mir.
Sondern?
Der Gedanke ist, ich gebe es zu, der ist geklaut von Winston Churchill. Aber
Ertappt.
hey, aber es ist doch groß von mir, dass ich das zugebe, oder?
Unbedingt. Ich sage jetzt erstmal Danke an Milan Peschel, der im und für das Rambazamba-Theater in Berlin arbeitet. Und dem könnte der Berliner Kultursparkurs mächtig zusetzen. Schönen Abend.
Ja, danke Ihnen auch.
Das ukrainische Filmfestival Berlin, die 6. Ausgabe, hat heute begonnen, am 1336. Tag des von Wladimir Putin angezettelten Kriegs. Kein Wunder, dass heute Abend die Dokumentation Lieder der langsam verbrennenden Erde gezeigt worden ist. Christian Berndt über das Programm und das diesjährige Motto des Festivals.
They are all united, but this year's motto, die Zeit, die uns bleibt, do końca twoich dni.
Zur Eröffnung präsentierte man auf der Bühne das diesjährige Festivalmotto. Es fällt weniger euphorisch aus als sonst. Entstanden ist das nach dem Besuch des ukrainischen Präsidenten Zelensky im Frühjahr bei US-Präsident Donald Trump, das mit einem Eklat endete, so Festival-Co-Leiterin Daria Butejko.
Es war die Zeit, wenn wir etwas gezweifelt haben und tatsächlich uns nicht sicher waren, wie es weitergeht. Und wir wollten kein rein positives Motto haben wie Defeating the Darkness, unser Motto 2023. Wir wollten eher diese Unsicherheit in unserem Motto widerspiegeln. Aber gleichzeitig war das für uns eine Anregung, eine Antwort zu geben, hey, nichts ist verloren. Und ich finde, diese Stimmung ist in unserem Eröffnungsfilm präsent, The Songs of the Slow Burning Earth.
Der Dokumentarfilm ist ein Kaleidoskop des Kriegsalltags. Man erlebt Flucht und Bombenterror, aber auch Jugendliche, die von ihren Zukunftsträumen erzählen. Auch das Spielfilmprogramm ist dieses Jahr noch stärker als sonst vom Krieg geprägt, denn anders als in den letzten Jahren wurden die meisten Spielfilme des Festivals 2025 nach Kriegsbeginn gedreht, wie Unter dem Vulkan. Das berührende Drama erzählt von einer ukrainischen Familie, die im Urlaub auf Teneriffa vom Kriegsbeginn zu Hause überrascht wird und nun vor der Frage steht, Rückkehr oder Exil. Insgesamt überwiegen aber Dokumentarfilme das Festivalprogramm. Es ist deutlich zu spüren, dass die ukrainische Filmproduktion seit Kriegsbeginn stark zurückgefahren ist. Wieder dabei ist Mstislav Tschernow, der vergangenes Jahr mit 20 Tage in Mariupol einen Oscar gewann. In seinem neuen Film 2000 Meter nach Andrivka erlebt man hautnah die Realität des Schützengrabens. Aber es gibt auch Dokumentarfilme, in denen der Krieg nur als Hintergrund aufscheint, etwa im Filmthemenblock Dekolonialisierung.
Wir finden eine dekoloniale Herangehensweise ganz wichtig. Nicht Ersetzung von Monolithen imperialistischer russischer Kultur durch Monolithen ukrainischer Kultur, sondern wir wollen eher die lokalen Geschichten erzählen. Die jüdische Kultur, die sehr verbreitet vor der Oktoberrevolution in der Ukraine war, oder polnischen Stimmen.
Einen anderen Blick auf den Kriegsalltag wirft Regisseurin Eva Neymann in ihrem Dokumentarfilm When Lightning Flashes Over the Sea. Sie porträtiert Menschen in Odessa, wo das Leben trotz des Krieges seinen normalen Gang zu gehen scheint. Nur hin und wieder hört man Sirenen oder ferne Bombeneinschläge. Aber diese unterschwellige Präsenz des Krieges lässt ihn erst recht unheimlich wirken. Neymann hat bereits 8 Filme in Odessa gedreht.
Das Faszinierendste an dieser Stadt, da herrscht so ein Freiheitsgefühl. Die Stadt ist multikulturell. An diesem Ort sind unglaubliche Sachen möglich. Also da passieren Wunder. Und eins der Wunder ist, dass die Gesellschaft ist dort überhaupt nicht homogen. Es ist möglich, dass da an einem Ort Menschen sitzen mit absolut verschiedenen Weltanschauungen. Und das stört überhaupt niemanden.
Eva Neymanns Kamera folgt einem Jungen, der davon träumt, aufs Meer zu fahren. Eine alte Frau erzählt, wie sie als Jüdin die deutsche Besatzung im Zweiten Weltkrieg überlebte. Neymann selbst pendelt zwischen der Ukraine und Deutschland. Auch das Thema Diaspora ist sehr präsent auf dem Festival. Regisseurin Mila Schluck-Tenko kam mit 13 Jahren nach Deutschland. Ihr Kurzspielfilm Critical Condition handelt vom weithin unbekannten Thema der großen ukrainischen Exilszene in München der Nachkriegszeit und einer ukrainischen Diaspora-Zeitung dieser Jahre.
Es war eine von mehreren Exilzeitungen in München. Es gab eine sehr starke Selbstständigkeitsbewegung. In dieser Zeitung wird es viel verhandelt. Teilweise gab es dort auch Leserbriefe, wo andere ukrainische Menschen, die im Exil hier in Deutschland gelebt haben, aus ihrem letzten Geld dann noch gespendet haben. Das hat mich sehr an meine eigene Situation erinnert, wie heute die ukrainische Zivilgesellschaft weltweit zusammenhält.
Der Film spannt den Bogen von den 50er Jahren bis zum heutigen Exil in Deutschland und lässt historische Parallelen erkennen. Der damalige Chefredakteur jener Exilzeitung, von der Critical Condition erzählt, wurde in München von einem KGB-Agenten vergiftet. Eine Methode, die man bis heute mit dem russischen Geheimdienst verbindet.
Ich fand es irgendwie lehrreich, sich das anzugucken aus der heutigen Perspektive. Ich glaube nicht, dass die Geschichte sich wiederholt, aber man kann sich ein bisschen angucken, wie es auch schon mal gewesen ist und sich vielleicht in manchem wiedererkennen, in den anderen Dingen nicht. Auch Abstand nehmen, diskutieren und deswegen hat mich das so gepackt.
Stärker als in den vergangenen Jahren ist das ukrainische Filmfestival 2025 von der Erfahrung des Krieges geprägt. Und zugleich wird in den Filmen noch deutlicher als früher, wie viel der Krieg in der Ukraine inzwischen auch mit Deutschland zu tun hat.
Bis zum 29. Oktober das ukrainische Filmfestival Berlin unter dem Motto »Die Zeit, die uns bleibt«. August Diehl spielt den NS-Euthanasie-Arzt Josef Mengele in der Regie von Kirill Serebrennikov. Und Jeremy Allen White ist ein glaubwürdiger Bruce Springsteen. Biopics, die ab morgen im Kino zu sehen sind. Eine Biografie gehört auch zu den beiden Filmen der Woche von unserer Kritikerin Anke Lewicke. Aber erstmal lädt Guillermo del Toro zum Gruseln ein mit Frankenstein. Anke, hat Guillermo del Toro sich an das legendäre Original von Mary Shelley gehalten?
Naja, es gibt auf alle Fälle die Rahmenhandlung aus dem Roman. Also Viktor Frankenstein sucht Zuflucht in der Arktis auf einem Expeditionsschiff und seine Kreatur folgt ihm. Er ist schwer verletzt, hat auch schon ein Bein verloren und im Captain des Schiffs erzählt er dann die ganze Geschichte von seinem Wahn, eben aus Leichenteilen einen neuen Menschen zu erschaffen. Er stellt sich aber auch seiner Hybris und der Film hat dann 2 Kapitel. Das erste ist eben seine Perspektive von Viktor Frankenstein. Das zweite ist dann die Perspektive des Geschöpfes, der sich nirgendwo zugehörig fühlt, der Mensch sein möchte, aber kein Mensch sein kann, der aber trotzdem fühlt. Also das Romantische ist schon drin, das Empfindsame von Mary Shelleys Roman. Aber es war nicht nur der Roman, der Guillermo del Toro inspiriert hat, sondern vor allem die Boris Karloff-Geschichte aus dem Jahr 1931, weil der Toro, das hat er so in Venedig erklärt, kommt aus Mexiko, katholischem Land. Das Konzept des Heiligen hat er nie verstanden. Aber dann hat er Boris Karloff gesehen.
Raised very Catholic, and I never quite understood the saints. And then when I saw Boris Karloff on the screen, I understood what a saint or a messiah looked like. So I've been following the creature since I was a kid.
Del Toro liebt ja Monster. Wie gruselig hat er denn diesen Frankenstein inszeniert?
Naja, es gibt schon sehr düstere Schauwerte. Also Frankensteins Labor ist eine Burg, darunter tosendes Meer. Der Himmel ist düster. Es gibt Flüssigkeiten, labyrinthische Gänge. Es gibt viele Leichen. Es wird dann auch sehr blutig, wenn die Kreatur zum Leben erwacht ist und sich wehren muss. Und manche Effekte funktionieren überhaupt nicht. Es gibt dann auf einmal ein Wolfsrudel, die kommen so aus dem Computer. Die haben völlig eckige Bewegungen. Und ich muss auch sagen, diese ganzen Schauwerte entwickeln anders als sonst bei Del Toro so überhaupt gar keine Wirklichkeit, Wahrhaftigkeit. Und das hängt vielleicht zusammen, dass das Monster ihm zu lieb geraten ist, dass er nur an das Gute in dem Monster glaubt. Es trägt die Hybris der Menschen auf seinen Schultern. Und auch ein Monster muss ja trotzdem immer auch noch was Unbebrechenbares haben, was Gefährliches. Es kann nicht nur ein Gutmensch sein.
Also wenn die Perspektive nicht so wirklich funktioniert und mit den Wölfen hat es auch nicht geklappt, überzeugen denn dann die Schauspieler?
Na, ich muss sagen, Oscar Isaac als Wissenschaftler, der spielt schon sehr exaltiert diesen Wahn. Seine Hybris ist dann hinterher auch so in sich zusammengesunken. Also der beherrscht das Drama. Und Jacob Elordi, der eben das Monster, die Kreatur spielt, ist ja so ein neuer Jungstar. Und er ist natürlich auch ein bisschen eingeengt von seinem Aussehen. Und vielleicht sieht er eigentlich zu schön aus als Monster. Also er ist wie ein Apollo, der von seinem Denkmalsockel runtergegangen ist und seine ganzen Narben, aus denen er so zusammengeflickt ist, trägt er so, ja, wie ein Ornament. Und dann haben wir ja noch Christopher Waltz, so als, der finanziert eben den Wissenschaftler Frankenstein. Und der hat sowas von, ja, hätte mehr haben können, sage ich mal, von einem Hightech-Millionär. Weil ihm geht es eigentlich um die Unsterblichkeit. Und da bleibt er mir aber doch ein bisschen, ja, so in einer Tonlage, anders als gewohnt.
Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich noch fragen soll, ob die Welt diesen neuen Frankenstein-Film braucht oder ob er nur was für Fans von Guillermo del Toro ist.
Ich bin ja ein großer Fan. Ist der einzige Regisseur, von dem ich wirklich die Fantasy-Filme mag. Und mit seinem Monster aus Shape of Water wäre ich auch ins Wasser gegangen. Und zum Beispiel Pans Labyrinth, es gibt ja auch viele Kreaturen, der hat es ja wirklich geschafft, vom spanischen Bürgerkrieg, vom Faschismus zu erzählen, eine Wirklichkeit zu erzeugen. Aber die sehe ich leider in diesem Film nicht.
Noch ein großer Regisseurname in dieser Woche. Agnieszka Holland hat sich mit dem Leben von Franz Kafka, dieses berühmten Pragers, beschäftigt. Wie erzählt sie denn über das schwierige Leben des Schriftstellers und Versicherungsangestellten?
Ja, Agnieszka Holland hat als junges Mädchen wohl sehr fasziniert Kafka gelesen. Und jetzt in ihrem Film, den würde ich eher so beschreiben, sie geht auf Suche nach Kafka. Wer war dieser junge Mann? Was hat ihn wirklich interessiert? Woher kam seine Melancholie? Woher kamen seine Ängste? Und was ich wirklich bemerkenswert finde, also der Schauspieler Idan Weiss sieht ja Kafka wirklich zum Verwechseln ähnlich. Aber trotzdem gelingt es Agnieszka Holland und ihm, dass man so eine Reset-Taste drückt und auf einmal alle Vorstellungen, die man von Kafka so hatte, einfach wegwischt und sich richtig auf diesen Film einlässt. Und da lernen wir dann Kafka doch auch manchmal als ironischen jungen Mann kennen.
Sie sind also das Genie, auf das wir gewartet haben?
Nein, der kommt später.
Ich bin Max' Cousine.
Zweiten Grades. Felice ist gerade auf dem Weg zur Verwandten nach Ungarn und hat erfreulicherweise auch einen Tag Zeit für mich gefunden. Wir sehen uns so selten.
Ich habe gehört, dass ihr ein Buch zusammen veröffentlicht.
Sehr ein Experiment.
Worüber schreibt ihr denn?
Franz ist ein Schriftsteller, der nicht gern redet.
Hört sich jetzt nicht an, als sei dieses Biopic Kafkaesk.
Doch, es gibt ganz interessante Momente. Also Franz Kafka fühlt sich immer wieder verfolgt. Dann hat er so seine erste eigene Wohnung und auf einmal gibt es überall Gucklöcher. Und dann sind vor seinem Fenster ganz viele Menschen. Und dann springt der Film, der überhaupt sehr assoziativ ist, obwohl er die Chronologie einhält, in die Gegenwart. Und man ist im Kafka-Museum und die Leute betrachten seine Schreibstube. Und mit diesen Elementen spielt eben Agnieszka Holland immer wieder. Und das hat dann schon was Kafkaeskes. Also ich wusste nicht, dass es Kafka-Burger gibt oder Kafka-Toilettenpapier. Aber auch ansonsten gibt es ganz interessante Einfälle. Also die jüngere Schwester zum Beispiel ist so wie eine Erzählerin, aber auch ein griechischer Chor. Sie liest dann auch manchmal aus den Tagebüchern vor. Oder er geht zu einem blonden Orgelspieler und der scheint wiederum seine Gedanken zu vertonen.
Gerade wenn es solche Sprünge gibt, muss man Kafkas Leben dann schon mal ein bisschen kennen, um den Film zu verstehen?
Nee, das finde ich eben ganz interessant, weil sie arbeitet wirklich an Jeschke Holland ganz geschickt mit Motiven. Also zum Beispiel der Vater. Das war ja eine ganz große Figur in seinem Leben, übermächtig. Und der wird von Peter Kurtsch gespielt. Jeder Satz ist ein Peitschenhieb. Und wenn man den Vater sieht, dann versteht man auch die Angstzustände, die in manchen Kafka-Büchern drin sind. Oder er hat ja eben auch bei dem Vater in der Firma arbeiten müssen und kennt die Amtsstuben, also das Kafkaeske in den ganzen Bürosachen. Das kommt eben daher. Oder er geht dann auf einmal, flirtet mit einer Freundin von Felice und dann kriegt er den Prozess gemacht von deren Schwestern. Und daraufhin schreibt er eben das Buch. Also das baut sie wirklich sehr schön auf. Und man muss Kafka nicht gelesen haben, aber man lernt ihn durch den Film kennen.
Anke Lewiges Filme der Woche, Franz K. und Frankenstein ab morgen im Kino. Weiter geht's mit Birgit Dölling.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Deutsche Museumsbund beklagt immer dreistere Überfälle und eine größer werdende Bedrohung auch für deutsche Museen. In den 70er, 80er und 90er Jahren sei Kunst der Kunst wegen gestohlen worden, sagte der Sprecher des Arbeitskreises Gebäudemanagement und Sicherheit beim Deutschen Museumsbund der Rheinischen Post. Jetzt gehe es nur um Geld, und zwar ohne Rücksicht auf Verluste oder Schäden an der Kunst. Das sei im Grünen Gewölbe in Dresden und im Bode-Museum in Berlin so gewesen und auch beim aktuellen Louvre-Raub. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat heute bekannt gegeben, dass der Wert der gestohlenen Schmuckstücke auf 88 Millionen Euro geschätzt wird. Der Louvre ist seit heute, bis auf den betroffenen Apollo-Saal, wieder offen. Kulturstaatsminister Weimar hat Regeln für mehr Wettbewerb in der Medienlandschaft angekündigt. Er sei zuversichtlich, dass die Monopole amerikanischer Tech-Konzerne wie Google auch in den USA bald hinterfragt und aufgebrochen würden, sagte er zu Beginn der Münchner Medientage. Andernfalls würden die freien Medien verschwinden. Er lade die Verantwortlichen in den USA ein, das Problem gemeinsam anzugehen. Deutschland werde alle Möglichkeiten nutzen, von Kartellrecht über Regularien bis zum Steuerrecht. Weimar hatte einen Gesetzentwurf für eine Digitalabgabe angekündigt. Bisher liegt er aber nicht vor. In der Kulturbranche gibt es deutlich mehr Frauen in Führungspositionen als noch vor einigen Jahren. Laut einer Studie des Deutschen Kulturrates hat sich zum Beispiel der Anteil von Operndirektorinnen von 2016 bis 2022 auf 42% verdoppelt. Bei Schauspieldirektorinnen ging es im gleichen Zeitraum von 17% auf 40% hoch. Nachholbedarf besteht bei Intendanzen und Generalintendanzen. Die sind nur zu einem Viertel weiblich besetzt. Und es gibt nur 2 Generalmusikdirektorinnen, dafür 58 Männer in diesem Job. Im Museumsbereich gibt es zwar viele Frauen in der mittleren Führungsebene, aber nicht in der höchsten. Die gilt immer noch als männlich dominierte Kohorte. In den kommenden 3 Jahren geht aber, laut dem Bericht, ein großer Teil der Museumsleitungen in Rente. Er war eine prägende Figur des kulturellen und intellektuellen Lebens in Griechenland, bekannt für seine poetischen Texte über Politik, Gesellschaft und griechische Identität. Jetzt ist der Sänger und Liedermacher Dionysios Savopoulos im Alter von 80 Jahren nach langer Krankheit gestorben. Das teilte seine Familie in den sozialen Medien mit. Bekannt wurde Savopoulos mit seinen revolutionären Liedern während der Militärdiktatur von 1967 bis 1972. Er kam zeitweise ins Gefängnis. Seine Songs entwickelten sich für viele junge Menschen und Regierungskritiker zu Hymnen des Widerstands.
Fazit.
Der Sacharow-Preis für geistige Freiheit. Die ersten beiden Preisträger im Gründungsjahr 1988 waren Nelson Mandela aus Südafrika und Anatoly Tichonowitsch Marchenko aus der Sowjetunion. 37 Jahre sind seitdem vergangen. Heute sprach das Europäische Parlament in Straßburg den Preis im Gedenken an den Friedensnobelpreisträger Andrei Sacharow zwei Journalisten aus ehemaligen Sowjetstaaten zu. Der Georgierin Mzia Amaglobeli, die wegen regierungskritischer Berichterstattung im Gefängnis sitzt, und ihrem belarussischen Kollegen.
Andrzej Poczobut sitzt seit 1672 Tagen in belarussischer Haft. Die polnische Zeitung Gazeta Wyborcza, für die er jahrelang gearbeitet hat, zählt jeden Tag der Haft mit. Der 52-jährige Journalist und politischer Aktivist hat sich jahrelang für die polnische Minderheit in Belarus eingesetzt. Über 200.000 Menschen in Belarus verstehen sich als Polen. Andrzej Poczobut ist in Polen eines der bekanntesten Gesichter des Widerstands in Belarus. Der polnische Europaabgeordnete Michał Szczerba würdigte Andrzej Poczobut.
Andrzej Poczobut, niezłomny i bezkompromisowy.
Andrzej Poczobut ist ein unerschütterlicher und kompromissloser Kämpfer, Pole und Bürger von Belarus, ein Journalist und politischer Gefangener, der für die historische Wahrheit kämpft und für sein Recht, Pole zu sein. Der Sacharow-Preis hat eine große Kraft, auf das Andrzej Poczobut eine Inspiration für ganz Europa sei. Wir können einen außergewöhnlichen Menschen ehren und seinen Kampf für ein freies Belarus und die Freiheit des Wortes. Andrzej Poczobut hat sich seit vielen Jahren in der belarussischen Zivilgesellschaft engagiert, auch im Umfeld der Massenproteste nach den offensichtlich gefälschten Präsidentschaftswahlen 2020. Damals forderte er einen politischen Wandel. Ich denke, dass Lukaschenko zu irgendeinem Kompromiss gezwungen ist, dass er zurücktreten muss. Das ist die größte Krise in Lukaschenkos Regierungszeit. Er ist nicht dazu in der Lage, Wahlen zu gewinnen. Wir nähern uns dem Ende seiner Karriere. Stattdessen schlugen die Sicherheitskräfte die friedlichen Proteste nieder. Poczobut wurde mehrmals inhaftiert. 2021 kam er in Untersuchungshaft, die bis zu seiner Verurteilung im Jahr 2023 andauerte. Die Strafe: 8 Jahre Haft unter verschärften Bedingungen. Seine Arbeit für die polnische Minderheit in Belarus habe die Sicherheit des Staates gefährdet, so die Justiz. Ihm wurde terroristische Tätigkeit vorgeworfen. Für seinen Freund und Journalistenkollegen Bartosz Wieliński von der Gazeta Wyborcza ist die Auszeichnung eine große Hoffnung. Ich denke, Lukaschenko muss seine Haltung gegenüber diesem Gefangenen und den anderen Gefangenen ändern. Er kann sich nicht mehr rausreden und sagen, es gäbe wichtigere Themen zwischen Belarus und dem Westen. Nein, Andrzej Poczobut ist jetzt die Nummer eins auf der Agenda der diplomatischen Gespräche hinter verschlossenen Türen. Ich hoffe, diese Aufmerksamkeit hilft auch den Menschen in Belarus. Denn wir haben das Land ein bisschen vergessen angesichts der Verbrechen Russlands in der Ukraine. Aber Belarus ist ein einziges großes Konzentrationslager. Der polnische Außenminister Radosław Sikorski sagte, der Fall Poczobut beschäftige die polnische Regierung jeden Tag. Und Regierungschef Donald Tusk erklärte, Poczobut stehe ganz oben auf der Liste derjenigen, deren Freilassung Polen fordere. Der Sacharow-Preis ist mit 50.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung soll am 16. Dezember stattfinden.
Jürgen Buch über den Sacharow-Preisträger 2025 aus Belarus. Ai Weiwei ist der bekannteste chinesische Künstlerdissident. Derzeit lebt er in Portugal. 2015 hatte er nach vehementen Interventionen auch großer deutscher Kulturinstitutionen China verlassen und lebte bis 2019 in Berlin. Die Wertschätzung für Deutschland nahm peu à peu ab. Ai Weiwei befand, die Deutschen seien intolerant und unhöflich, die deutsche Kultur habe keinen Respekt für abweichende Stimmen. Nun hat sich Ai Weiwei in dem 2009 in New York gegründeten Kunstmagazin Hyperallergic gemeldet. Ein von der Zeit in Auftrag gegebener Text mit dem Titel »Was ich früher gerne über Deutschland gewusst hätte« sei im Sommer von dem Magazin abgelehnt worden. Nun sei er hier zu lesen.
Eine Gesellschaft, die von Vorschriften regiert wird, aber ohne individuelles moralisches Urteilsvermögen, ist gefährlicher als eine, in der es überhaupt keine gibt. Eine Gesellschaft, die Gehorsam schätzt, ohne Autoritäten in Frage zu stellen, ist dazu verdammt, korrupt zu werden. Eine Gesellschaft, die Irrtümer eingesteht, sich aber weigert, über ihre Ursprünge nachzudenken, besitzt einen Verstand, der so stur und stumpfsinnig ist wie Granit.
Ein Auszug aus dem im Hyperallergic Kunstmagazin veröffentlichten Text von Ai Weiwei. Elke Buhr ist Chefredakteurin des deutschen Kunstmagazins Monopol. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
War Ai Weiwei mit seiner Deutschlandkritik schon mal so deutlich?
Ja, er war schon häufig so deutlich und deswegen wundert es mich eigentlich, dass das Zeitmagazin ihn überhaupt gefragt hat zu einem so einem netten Format, was ich früher gerne über Deutschland gewusst hätte. Ist eigentlich ziemlich klar, dass da etwas eher Aggressives kommt. Also als er damals Deutschland verlassen hat, hat er ja lange Interviews gegeben darüber, wie unmöglich die Deutschen sind und wie engstirnig und wie unwohl er sich gefühlt hat und dass er sich mit Taxifahrern gestritten hat. Und also es gab ernstere und weniger ernste Beschwerden, aber sie waren auf jeden Fall sehr groß, haben sich aufgetürmt zu einem jetzt reicht's mir. Und dann ist er ja auch wirklich mit einiger Lautstärke hat er dann das Land verlassen.
Es läuft sicherlich vieles in Deutschland nicht gut. Können Sie sich noch erinnern, warum und womit seine Kritik an seinem Exil eigentlich mal begann? Hat das auch einen persönlichen Hintergrund? Weiß man da was?
Ich glaube, das weiß man ja immer nicht so genau. Also interessant an dem Fall finde ich eigentlich auch so, dass damals die Enttäuschung der deutschen Öffentlichkeit, es ist ja so eine Enttäuschung auf beiden Seiten. Also die Deutschen waren so wahnsinnig stolz, dass sie diesen Dissidenten aus China geholt haben und dachten, wir sind jetzt hier das freie, offene, demokratische Land und wir geben jetzt diesem armen Mann eine Professur und er hat eine schöne Wohnung und er ist mit seiner Familie hier, jetzt wird er doch zufrieden sein. Aber ich glaube, Ai Weiwei ist generell kein Mensch, der so leicht zufrieden ist. Der ist jemand, der sieht überall die Probleme, die es ja auch überall gibt. Und er war dann sehr harsch. Und dann war es, glaube ich, wirklich so eine Enttäuschung auf beiden Seiten.
Ich zitiere mal aus diesem Text: Die Dinge, die in Galerien, Museen und Wohnzimmern von Sammlern zu finden sind, ist das Kunst? Wer hat sie dazu erklärt? Auf welcher Grundlage? Warum fühle ich mich in ihrer Gegenwart immer misstrauisch? Können Sie sich auf den Satz einen Reim machen?
Ich finde, das ist eine Frage, die man unbedingt stellen muss. Allerdings muss man sie auch an Ai Weiwei stellen. Ich war gerade auf der Art Basel in Paris und da hat die deutsche Galerie Neuger-Riemschneider ein riesiges Werk von Ai Weiwei gezeigt und das war das Abendmahl von Leonardo da Vinci in Legosteinen nachgebaut. Also ich finde, die Frage, ist das Kunst, kann man immer an Ai Weiwei auch stellen und er wird nicht immer eine gute Antwort dafür haben und dabei auch nicht immer sehr viel besser aussehen als seine Kollegen. Insofern würde ich auch selbst solche Sätze sind vielleicht sogar, wenn wir Glück haben, ja auch selbstironisch gemeint.
Erklärt aber umso weniger, warum das Zeitmagazin das nicht veröffentlicht hat im Sommer, ne?
Naja, also ich finde, da sind ja noch sehr viele andere Sätze drin in diesem Text, den er da geschrieben hat und der ist halt so allgemein. Also das geht immer so eine Gesellschaft, die und so weiter. Also ich würde das dann interessant finden, mit Ai Weiwei darüber zu sprechen, okay, was ist denn genau der Fall? Worum ging es denn genau? Also ich hätte auch nicht gerne in meinem Magazin so allgemeines und allgemeines Dissing und so ein allgemeiner Vorwurf, dass man ein autoritärer Staat sei, in dem es keine Meinungsfreiheit gibt, ohne dass man dann darüber in ein Gespräch kommen kann und hätte das auch nicht einfach so stehen lassen. Also was ich lustig finde, ist, dass er sagt, es gibt in Deutschland nur schlechte chinesische Restaurants. Also ich finde, das kann man auf jeden Fall unterschreiben aus seiner Perspektive.
Naja.
Also aber darüber, ich glaube, wahrscheinlich wäre es besser, mit ihm zu reden. Und dann könnte man ihm ja auch widersprechen und dann könnte man rausfinden, was ist denn genau das Problem gewesen. Und ich glaube, das wäre viel produktiver, als jetzt so einen Text einfach zu machen.
Meinen Sie das auch von politischer Seite? Also Sie haben ja in Ihrem Magazin mindestens einmal, ich glaube mehrmals, Interviews mit Ai Weiwei geführt.
Es ist kompliziert, das liegt aber auch immer an der Übersetzung. Also weil man mit ihm nicht auf Englisch sprechen kann, sondern er möchte das immer, dass das übersetzt wird. Und dadurch wird es dann immer sehr, sehr vage. Und man kann dann irgendwie froh sein, dass man dann noch irgendwas rauskriegt, was man jetzt eigentlich verstanden hat. Also vielleicht sind ja auch viele Probleme mit Ai Weiwei eher so Übersetzungsprobleme. Und außerdem sagt er ja auch immer gerne, ach, mir ist egal, was ich gestern gesagt habe, Hauptsache ich habe Redefreiheit. Heute sieht vielleicht alles schon wieder ganz anders aus.
Also wir wissen jetzt nicht genau, warum dieser Text von der Zeitredaktion nicht angenommen wurde. Aber was zu beobachten ist, ist ja doch, dass er nochmal von hinten nachgetreten hat. So zumindest interpretiere ich jetzt die Veröffentlichung. Vielleicht können Sie uns noch ein Wort sagen zu dem Portfolio dieses Kunstmagazins in New York, das den Text jetzt veröffentlicht hat. Wofür steht's?
Hyperallergic ist ein sehr interessantes Online-Magazin, die oft sehr, sehr kritisch sind und wo man oft auch Stimmen findet, die man woanders nicht findet und was ich immer sehr gerne lese. Und dass die das jetzt gemacht haben, finde ich irgendwie ganz lustig. Und dass die Zeit den Text nicht gemacht hat, heißt aber nicht, dass sie da Zensur geübt hätten oder so. Also da
bläst. Wir wissen es halt einfach nicht.
Ja, aber ich glaube, das kann man so nicht interpretieren. Also er möchte das natürlich, dass das so dasteht, aber ich glaube, die haben gute Gründe gehabt, den Text nicht zu machen. Und er ist ja jetzt auch veröffentlicht und ja, so großartig ist er jetzt auch nicht.
Sagt die Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol über Ai Weiweis Text, das in einem amerikanischen Kunstmagazin erschienen ist. Ich danke sehr, wünsche noch einen sehr schönen Restabend.
Dankeschön.
Auch in Arno Ozzessics Kulturpresseschau geht es um Kritik, aber nicht nur.
Herausgefordert von besonders vielen reizvollen Feuilletons entscheiden wir uns mit PS, sprich Postskriptum, zu beginnen. So heißt ein Artikel in der Wochenzeitung Die Zeit, in dem Jens Balzer erklärt, dass Popkritik lebensgefährlich sein kann. Ein Autor des Magazins Business Insider berichtete 2023, er habe nach seiner Kritik der Eras-Tournee von Taylor Swift haufenweise Morddrohungen erhalten. Swift-Anhänger hätten ihn der Pädophilie bezichtigt und auch seine Familie bedroht. Ähnlich erging es einem Autor des Musikmagazins Paste. Und nun wurde der Kritikerin der britischen Tageszeitung London Evening Standard anlässlich ihrer Rezension des neuen Swift-Albums »The Life of a Showgirl« auf X beschieden. Sie sind der Fluch des Journalismus und verdienen nicht weniger als ein schmerzhaftes, langes Leben in einem Gulag in Sibirien. Der Zeitautor Jens Balzer, der selbst Ähnliches erlebt hat, macht für die Entwicklung den Unmittelbarkeitskult der Influencer verantwortlich. Sie würden, anders als klassische Kritiker, der Musik und den Musikern völlig distanzlos huldigen. Wenn man früher glaubte, so Balzer, dass Künstler Angst vor ihren Kritikern haben müssen, dann müssen heute eher Kritiker Angst vor den Fans der von ihnen kritisierten Künstler haben. Was vielleicht ein Grund dafür ist, dass der Ton in der Popmusikkritik heute deutlich affirmativer und schüchterner ist als noch vor 10 bis 20 Jahren. Gar nicht schüchtern bespricht Antonia Baum in der Zeit die Netflix-Dokumentation »Babo – Die Haftbefehl-Story«. Über den Rapper Haftbefehl, bürgerlich Aykut Anhan, befindet Baum. Haftbefehl fand Worte, wo in den Familien, wo unter Männern und ihren Söhnen sonst nur geschwiegen wurde, weswegen er auch von den woken Töchtern mit migrantischem Background geliebt wurde, die es an die Uni geschafft hatten und das, obwohl er permanent, ekelhaft Mütter und Frauen beleidigte. Ein Film mit Haftbefehl als Protagonisten, so Baum, könne nichts anderes zum zentralen Thema haben als Männlichkeit. Das Feiern von Männlichkeit und das Zerbrechen daran. Dazu gehört der in dem Film betriebene Geniekult, dessen Kehrseite eine alleinerziehende Mutter ist, die aufgeräumt, heilig und schön zu Hause sitzt. Sie sitzt da, weil jemand die Zerstörung des Genies ausbügeln muss, denn Genie sein muss man sich leisten können. Dieser Film hat all die Männlichkeitstropen und Mythen zur Prämisse. Sie sind gekauft, an einigen Stellen kritiklos. Und insofern ist er auch dokumentarisch. Antonia Baum über die Netflix-Doku Babo, die Haftbefehl-Story. Unten auf der Seite steht übrigens, das ist der Dreck. Haftbefehl über sich selbst. Wir bleiben bei den Wochenzeitungen. Der Freitag fragt unter dem lustigen Titel Der Konservative Claudia Roth, was hat Wolfram Weimer bisher erreicht? Er klopft gernmarkige Sprüche, Details sind seine Sache nicht. Axel Brüggemann erklärt, der alte Dudesfreund von Kanzler Friedrich Merz ist heute genau jener Politideologe, den einige befürchtet hatten. In einem Essay in der Süddeutschen Zeitung palaverte er von einer radikalfeministischen, postkolonialen, ökosozialistischen Empörungskultur. Mehr News-Bingo, gemeint ist das Nachrichtenportal News von Ex-Bild-Chef Julian Reichelt, geht nicht. Weimar stellte Bücherverbote in den Schulen der USA und Chinas Kulturzensur in einen Kontext mit öffentlicher Kritik an Kabarettisten wie Dieter Nuhr in Deutschland. Für einen demokratischen Staatsrepräsentanten eigentlich alles No-Gos. Falls Ihnen der Freitag zu links argumentiert, sollten Sie in der Tageszeitung Die Welt den Artikel »Wie Donald Trump die Demokratie belebt« aufschlagen. Hans-Ulrich Gumbrecht vertritt die These, durch seine Prinzipienlosigkeit gewinnt Trump Freiheit für überraschende Lösungsinitiativen. Tja, möglicherweise trifft das sogar genauso zu wie die Weimar Kritik des Freitag. All die sehr lesenswerten Kritiken zum neuen Band Asterix in Lusitanien, zum Springsteen-Biopic Deliver Me From Nowhere, zur Stadtbildaussage des Kanzlers und, lesen Sie bitte selbst. Unsererseits nur noch das. Der Sprachforscher Roland Kelbrand hebt in der Süddeutschen Zeitung die Schönheit des Satzes »Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet« aus einem Grönemeyer-Song hervor und betont zugleich, Kitsch ist durchaus nicht immer unberechtigt, er hält auch Trost bereit. In eben diesem Sinne verabschieden wir uns heute mit der Weltüberschrift »Das Leben ist schön und das Dasein gut«.
Die Kulturpresseschau von und mit Arno Otzesek in Fazit mit Gabi Wuttke. Gute Nacht.